Simone und Ferdi, ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns die Zeit genommen haben, euch zu hören. It's great that we took the time to listen to you guys and hear your story and your decision making. And ich habe mich sehr gefreut, vor allem zu hören, also wie Gott eigentlich keine Finanzkrisen kennt selber. Sondern wir darauf vertrauen dürfen, dass er gute Wege hat für uns. Und das passt auch ganz gut zu dem, was wir heute hören im zweiten Korintherbrief, in dem wir uns immer noch befinden. Es geht heute auch um das Geld, immer noch in Paulus Abschnitt von 2. Korinther 8 und 9. Und wir sind ja gerade dabei, in diesem Abschnitt Zeugen zu werden von einem der allergrößten Hilfsprojekte, die in der frühen Gemeinde passiert ist, nämlich von der Sammlung sämtlicher Gemeinden aus den Heidenvölkern, die ihren jüdischen Geschwistern in Jerusalem, sprich der Muttergemeinde aller Gemeinden, in ihrem Mangel und ihrer Not zu Hilfe gekommen sind. Das war ein Riesenprojekt. Und für damalige Verhältnisse eine große Leistung. Dieses Hilfsprojekt, das war so umfangreich, dass Paulus sogar der Gemeinde in Rom davon berichtete. Das ist nachzulesen in Römerbrief Kapitel 15. Da sagt er: Jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Achaia, das heißt im Norden und Süden Griechenlands inklusive Korinth, gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Die ganze quasi damals existierende Gemeinde innerhalb des Römischen Reiches wusste von dieser Hilfsaktion. Und das wusste nicht nur die Gemeinde. Allein die Tatsache, dass Heiden, Juden, so zur Hilfe kommen, ist etwas gewesen, das die Welt noch nicht gesehen hat. Heiden und Juden hatten nichts mit und füreinander. Aber plötzlich ist alles anders. Diese Christen tun so, als wären Heiden und Juden Brüder und Schwestern. Und alles nur wegen eines Mannes namens Jesus. Ja, genau. Alles nur wegen Jesus. Denn er ist unser Friede. Er hat aus den beiden eins gemacht und die Wand der Feindschaft, die uns trennte, niedergerissen durch sein Leben und sein Sterben, sagt Paulus zu den Ephesern. Das ist, was passiert ist zwischen Heiden und Juden. Etwas, das die Welt noch nicht gesehen hat damals. Nur König Jesus, das Lamm Gottes, der Friedensbringer, der Friedefürst, kann das tun und er hat es getan. Und jetzt wird die Welt Zeuge von dieser Auswirkung, was das bedeutet. Dass dieser Friede nämlich kein zähneknirschender Waffenstillstand war oder eine ideologische Bastelei, sondern echte Realität, die jetzt spürbar wird in einem Bereich, den wir Menschen vielleicht nicht so einfach empfinden, nämlich Geld. Juden und Griechen sind Brüder und Schwestern, eins in Jesus Christus, unserem Herrn, und das hat jetzt unglaublich gesellschaftliche Auswirkungen. Die Mazedonier, die sieht man hier, ja. Das sind die, die hier da mit der Schubkarre so brutal auf die Jerusalemer Gemeinde zurennen mit einem ganzen Kasten voller Geld. Seht ihr das? Das sind die Mazedonier. Die konnten es nämlich nicht erwarten, der jüdischen Gemeinde, den Geschwistern aus Jerusalem, zu Hilfe zu kommen. Gleichgültig ihrer Armut und ihrer Verfolgung, sie waren nicht zurückzuhalten. Sie haben Paulus angefleht, dass sie helfen dürfen, ihren jüdischen Geschwistern. So ein Eifer, so eine Liebe, so ein Zeugnis, so eine Gnade haben wir im letzten Abschnitt gehört. Solch ein Geben ist eine Gnade, eine Gabe von Gott. Und das sind die drei Punkte, die wir aus der letzten Predigt gelernt haben. 2. Korinther 8, 1 bis 15. Paulus redet über Geld aus einer intakten Beziehung heraus und wir sehen, wie Paulus sich um die Korinther bemüht hat, bevor er das erste Mal überhaupt über Geld redet. Geben ist eine Gnade Gottes, die wir empfangen dürfen. Und geben ist eine natürliche Sache. Und das war die Botschaft vom letzten Abschnitt. Und im Rest dieser beiden Kapitel, wo es um dieses Thema geht, dieser Sammlung für Jerusalem, da zeigt Paulus den Korinthern, wie dieses Hilfsprojekt jetzt von vertrauenswürdigen Menschen verwaltet und von Gott selbst gesegnet wird. Und es ist nämlich eine Sache, dass Jesus alles verändert und finanzielle Großzügigkeit ermöglicht. Das ist eine Sache. Und das ist passiert. Das sind Dinge, die Gott tun kann, die jemand vielleicht nie für möglich halten würde. Es ist aber gleichzeitig eine andere Sache, trotzdem mit Geld sorgsam und verantwortungsvoll umzugehen. Christen haben kein Mandat bekommen, schludrig mit Geld umzugehen. Nur weil wir den kennen, der in aller Großzügigkeit alles schenken kann. Und darum sehen wir auch beides in diesem Kapitel, in diesen beiden Kapiteln. Eine von Gott geschenkte und ja übernatürliche Freimütigkeit zu geben und eine saubere und gut geplante, verantwortungsvoll abgewickelte Vorgehensweise, wenn wir mit Geld hantieren. Wir kennen den großzügigsten Geber aller Dinge, der uns jedweden Reichtum zugänglich machen kann, und gleichzeitig üben wir Sorgfalt und Besonnenheit und Bedachtsamkeit und Weisheit im Umgang mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Denn Geld ist eine heikle Sache. Das ist ein heikles Thema. Und was wir hier vor uns haben, ist nicht ein Katalog an Geboten und Regeln für unseren Umgang, für deinen Umgang mit Geld, sondern was wir hier vor uns haben, ist eine Geschichte. Eine Geschichte der frühen Gemeinde darüber, wie Gott wohlgefälliges Geben und guter Umgang mit Finanzen organisiert und verwirklicht wird. Und Paulus zeigt den Korinthern, an denen das Wunder von Gottes Großzügigkeit sichtbar werden möge, wie diese Hilfsaktion jetzt gut verwaltet und im stetigen Blick auf Gott durchgeführt wird. Das ist, was wir heute Morgen lernen. Und das sind die drei Punkte für heute. Paulus zeigt den Korinthern, dass die Sammlung vertrauenswürdigen Menschen anvertraut ist. Dann zeigt Paulus den Korinthern, dass ihrer Bereitwilligkeit Raum gegeben wird, ohne in Zugzwang zu kommen. Und Paulus zeigt den Korinthern, wie Gottes Segen im Geben sichtbar wird. In all dem. Und ich bete, Jesus, dass du uns Kraft deines Geistes die Augen und Herzen auftust, den Verstand. Und dass wir in dieser einmaligen und großartigen und bahnbrechenden Sache, die wir hier sehen, gesellschaftlich und auf allen Ebenen, dass Heidenjuden so zur Hilfe kommen, dass ein Großprojekt des Gebens, der Hilfe passiert, dass du uns dadurch lernen lässt, was wir in unserem Leben, für unser Leben lernen dürfen und umsetzen dürfen, damit du geehrt wirst und damit wir Freude finden. Und damit es ein Zeugnis ist für diese Welt. Wir danken dir dafür. Amen. Und das Erste, das Paulus macht, ist, dass er den Korinthern zeigt, dass die Sammlung von Mitarbeitern anvertraut ist. Und ich staune immer wieder, wie es Internet- und Telefonbetrügern gelingt, Menschen um richtig hohe Summen zu betrügen. Das liest du und du denkst, das gibt's da überhaupt nicht. Wie kann das passieren? Dass jemand das zustande bringt und so zu Geld kommt übers Telefon. Das ist fast nicht zum Glauben, oder? Dass es so einfach sein kann, Menschen um ihr Geld zu bringen. Aber nicht einmal der Paulus setzt eine solche Vertrauensseligkeit voraus in der Gemeinde, so wie das Leute manchmal am Telefon haben. Obwohl wir hier im Kontext der Gemeinde von einer Gemeinschaft von Christen reden, fällt es Paulus im Traum nicht ein zu denken, die Gemeinden würden ihre Sammlung einfach irgendjemandem überlassen. Es ist Schäfegott. Nein, sondern der Paulus stellt sicher, dass das Geld, die Sammlung für die Geschwister in Jerusalem in sichere und vertrauenswürdige Hände gelangt, beglaubigten Menschen anvertraut wird. Das ist wichtig. Und allen voran ist dieser Mensch der Titus. Der Titus, der hatte nämlich auch das Wunder der mazedonischen Gemeinden miterlebt, was wir im letzten Abschnitt gesehen haben, die Gott so befähigt hat, sich an der Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem trotz Armut, trotz Verfolgung zu beteiligen. Und jetzt dankt Paulus Gott, Vers 16, der dem Titus denselben Eifer für euch ins Herz gibt. Sprich, Titus war auch überzeugt, dass Gott Korinth tun kann, was er in Mazedonien getan hat. Und darum, Vers 17, nahm er den Zuspruch, also Titus nahm diesen Zuspruch, das heißt den Auftrag, diese Sammlung in Korinth fertigzustellen, auch an. Aber weil er so großen Eifer hatte, reiste er freiwillig zu euch ab. Der Titus hat ihn einfach da, was der Paulus gesehen hat. Der Titus wollte es von ganzem Herzen. Freiwillig. Sich diese Verantwortung geben zu lassen, weil er denselben Eifer hatte, den Gott bewirkt hatte durch das Wunder Mazedoniens. So groß war seine Freude. So groß sein Eifer zu sehen, was Gott tun würde durch die Korinther. Das war eine Riesenaufgabe und viel Verantwortung, aber Titus war voller Eifer, dass Gott die Sache schenkt. Und damit wussten die Korinther, dass der Titus mit der richtigen Einstellung kommt und nicht einfach nur seine Tasche aufhält. Dass der Titus nämlich im Vertrauen auf den lebendigen Gott kommt, der auch den Korinthern die Gnade des Gebens schenken würde. Titus erlebte und glaubte auch, dass Geben eine Gnade Gottes ist, die wir empfangen dürfen. Und darin lag sein Eifer und darin würde auch seine Treue begründet sein, mit der er diese Sammlung der Korinther abwickeln würde. Deswegen war er der Richtige dafür. Und das heißt, sammeln lassen tun wir nicht die Leute, die am besten zum Geben überreden können. Wir lassen nicht die Leute sammeln, die am besten zum Geben überreden können. Sondern wir lassen die Leute sammeln, die ein Vertrauen und einen Blick auf Gottes Wirken haben in allem. Die kümmern sich. Die darin ruhen, dass Gott das Seine tut und tun wird im Leben seiner Kinder und Großzügigkeit wirken und die Gnade des Gebens schenken kann. Solche Leute sollen sich um Geld kümmern in der Gemeinde. Und das nimmt so viel Druck aus allem, nicht? Da muss nicht auf Tränendrüsen gedrückt werden. Da muss nicht mit, das tat er für dich, was tust du für ihn, Druck gearbeitet werden. Da ist jemand, der darin ruht, dass Gott sein Wunder tut. Und der Gottes Einladung in den Vordergrund stellt, uns von ihm großzügig machen zu lassen. So jemand war der Titus. Sprich, jemand, der allen hilft, im Geben auf Gott zu blicken. Der uns das Geben schenken mag. Alles blickt dabei auf Gott. Das ist die Voraussetzung. Und Titus würde das sicherstellen, dessen Eifer dem Wirken Gottes galt. Und das heißt, Freunde, die Aufgabe derer, die Geld sammeln und verwalten, ist die, nämlich dass sie den Blick aller auf Gott lenken. Das ist die Aufgabe. Sie selbst blicken dabei auf Gott und helfen andere, das auch zu tun. Das sind die Finanzverantwortlichen in der Gemeinde Gottes. Und das macht jede Sammlung zu einer freien und freudigen Sache. Denn alles ist gemeinsam in Gottes Hände gelegt. Der sammelt und der, der gibt, blicken gemeinsam auf Gott. Und niemand muss fürchten, überfordert, gedrängt oder gezwungen zu werden. Wir lassen Gott das Wunder des Gebens an uns wirken. Das ist die Überzeugung und das Zeugnis derer, die Geld sammeln und verwalten, wie Titus. Und das macht jemand zu einem vertrauenswürdigen Mitarbeiter, wenn es um Finanzen geht. Denn Geld ist eine heikle Sache. Und darum wird Geld auch nicht nur einer Person anvertraut jetzt, sondern zusätzlich auch noch anderen, versichert Paulus den Korinthern jetzt in den Versen 8 bis 23. Noch zwei Brüder sehen wir hier in Vers 18 und Vers 22, die im Auftrag der sammelnden Gemeinden mitziehen und das verwalten. Noch zwei, die nach dem Rechten sehen und bei dieser Sammlung dabei sind. Zwei Männer mit gutem Ruf. Wir sehen also, wie Paulus den Korinthern versichert, dass das Geld in guten Händen ist. Und das ist ein wichtiger Punkt, den Paulus hier macht. Weil, schau, Vers 20 und Vers 21, da hier ist die Erklärung, warum das so läuft. Weil wir das verhüten wollen, dass uns jemand wegen dieser reichen Gabe, die durch uns besorgt wird, übel nachredet. Und weil wir auf das bedacht sind, was recht ist, nicht nur vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Da muss einfach Transparenz da sein. Da muss Rechenschaft da sein. Da muss jemand da sein, der schaut, dass alles nach dem Rechten läuft. Mit anderen Worten, niemand soll je sagen können, dass hier Geldhaie oder unlautere Methoden oder Schludrigkeit am Werk waren bei dieser Sammlung, sondern Gottes Gnade des Gebens durch vertrauenswürdige Mitarbeiter und ja, Menschen möglich wird. Und so mit dieser Vorkehrung ermutigt Paulus jetzt die Korinther abschließend in Vers 24 in diesem ersten Abschnitt, den Beweis ihrer Liebe und ihres Rühmens jetzt anzutreten, jetzt wo Dinge gut organisiert sind. In dem Wissen, dass die Sammlung in gute Hände gelangt. So liefert nun den Beweis eurer Liebe und unseres Rühmens von euch ihnen gegenüber und vor den Gemeinden. Jetzt können wir loslegen. Es ist gut organisiert und es ist gut verwaltet. Es sind die richtigen Leute an der richtigen Stelle. Denn Geld ist eine heikle Sache. Und Paulus zeigt den Korinthern, an denen das Wunder von Gottes Großzügigkeit sichtbar werden möge, hier in Punkt 1 einfach nur, die Hilfsaktion ist gut verwaltet. Und das ist wichtig. Und ich freue mich, dass wir eine Diakonie für Finanzen und Personal haben in der CGD. Dass wir gute Leute haben, die sich da kümmern. Das ist eine Gabe und Gnade Gottes. Wir kennen den großzügigsten Geber aller Dinge, der uns jedweden Reichtum zugänglich macht. Gott kennt keine Finanzkrise. Und gleichzeitig üben wir Sorgfalt und Besonnenheit und Bedachtsamkeit und hören auf Gottes Reden durch die Dinge, die er lenkt. Das haben wir heute auch schon gehört als Zeugnis von der Simone und vom Ferdi. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt in dem Abschnitt. Und die Punkte sind jetzt kürzer als der erste, möchte ich euch nur sagen, ist, dass Paulus den Korinthern zeigt, dass ihre Bereitwilligkeit Raum ohne Zwang gegeben wird. Und das ist auch wichtig. Meinetwegen gibt es jetzt ja vielleicht mehrere vertrauenswürdige Personen, die die Finanzen einer Gemeinde handhaben. Und das ist super. Das ist sehr segensreich. Aber stell dir vor, diese Leute würden jede Woche bei dir zu Hause vorbeischauen, an der Tür klingeln und sagen, Stefan, es wäre Zeit für deine Kollekte, bitte. So für einen Vorarlberger fühlt sich das ein bisschen aufdringlicher. Gelinde ausgedrückt. Ja, das wäre bei aller Vertrauenswürdigkeit vielleicht doch ein bisschen aufdringlich. Das fühlte sich eher wie ein Überfall an, statt eine Einladung zu geben, oder? Wenn wir das so machen würden. Ja, ich glaube, das wäre Thema bei der nächsten Gemeindeversammlung, wenn wir das so machen würden. Paulus stellt sicher, dass die Sammlung gut verwaltet, aber auch gut vorbereitet ist und keinem Überfall gleicht. Das ist, was man in diesen Versen hier sieht. Er rühmt und er weiß um die Bereitwilligkeit der Korinther zu geben. Da ist nie Druck da. Er weiß, dass Gott sein Wirken in der Korinther sorgt und sorgt hat. Und dass Bereitwilligkeit da sie wird, in den Versen 1 bis 2 sieht man das hier. Aber dem Paulus ist wichtig, dass sie sich trotzdem gut vorbereiten können, bevor die Sammlung wirklich eingehoben wird, bevor die Leute, die Jungs kommen, die sich darum kümmern und die Taschen aufhalten. Er sendet die Brüder, Vers 3, damit ihr bereit seid, bevor dann Paulus kommt und das Ding nach Jerusalem bringt schlussendlich. Paulus will nicht, dass die ganze Delegation nach Korinth kommt und die Korinther in Verlegenheit geraten und in ihren Taschen herumkramen müssen nach der Gabe, die sie jetzt geben sollten. Er will, dass ihre Bereitwilligkeit Raum bekommt, dass man gut vorbereitet ist. Und das hat zwei Vorteile. Erstens würde niemand in Zugzwang kommen, weil jetzt plötzlich eine Kollekte fällig ist. Und zweitens kann das Geben erst im Herzen und unter Gottes Wirken wirklich vorbereitet sein. Ich habe Zeit, mit Gott darüber zu reden. Ich habe Zeit, vorbereitet zu sein, mir meine Gedanken zu machen. Schau, Vers 5. Darum habe ich es für nötig gehalten, die Brüder zu ermahnen, zu euch vorauszureisen, um diese vorher angekündigte Segensgabe rechtzeitig zuzubereiten, damit sie bereit ist, sodass sie eine Segensgabe ist und nicht eine Gabe des Geizes. Der Paulus schafft einfach Zeit und Raum für Großzügigkeit und verhindert Zugzwang. Das ist, wie Paulus hier vorgeht. Wir treffen keine großen finanziellen Entscheidungen einfach spontan als Gemeinde. Und jeder, der zu dir spontan kommt und sagt, gib mir bitte jetzt dieses und jenes, da hast du die Freiheit zum sagen, ich möchte auch zuerst ein darüber mit Gott reden. Wir wollen vorbereitet werden und sein, um freudig und mit Überzeugung geben zu können. Das erfordert gute Vorbereitung und Zeit, dass niemand unter Zugzwang kommen möge, denn Geld ist eine heikle Sache. Und Paulus zeigt den Korinthern, an denen das Wunder von Gottes Großzügigkeit sichtbar werden möge, wie diese Hilfsaktion gut vorbereitet sein soll. Das ist das Zweite. Also wir lassen uns nicht stressen von irgendjemandem. Und das Dritte, da zeigt Paulus den Korinthern jetzt, wie Gottes Segen im Geben sichtbar wird. Er leitet ein mit den Worten, das aber bedenkt. Das ist jetzt wichtig. Das ist etwas, das wir in unseren Herzen wirken lassen können, aufsaugen sollen. Das sollen wir bedenken, was jetzt kommt, wann immer wir über Geben nachdenken. Das ist der Hauptteil dieses Abschnitts, die Verse 6 bis 15 in diesen beiden Kapiteln. Das aber bedenkt. Es sind abschließende Worte, die Paulus jetzt ganz gezielt wählt, um den Korinthern das mitzugeben, was es für ein segensreiches Liebeswerk, das von Herzen kommt, für die notleidende Gemeinde in Jerusalem braucht. Das ist, was es braucht für segensreiches Geben. Also spitzen wir die Ohren und schauen. Es sind Worte der Weisheit dabei. In diesen letzten Versen in Kapitel 9 Worte der Freiheit, Worte des Zuspruchs, ein Gebet und Worte der Ermutigung. Und Paulus endet alles mit Worten des Danks. Und hier knüpft Paulus an den Gedanken eingangs dieser beiden Kapitel an, nämlich, dass das Geben eine Sache von Gott ist. Eine Gnade von Gott, die wir empfangen dürfen. Das ist das große Thema in diesen beiden Kapiteln. Und welcher Segen darin wirksam wird, das schauen wir uns jetzt konkret an. Erstens, schau Vers 6. Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Und das ist eine Weisheit, die ist direkt aus dem Leben gegriffen, oder? Ich bin jetzt wirklich kein grüner Dummer, aber ich begriff, dass wenn ich auf meinem Balkon keine Blumensamen sähe, dann wird im Frühling keine Blume hier. Das begriff sogar ich. Das ist eine Weisheit, die direkt aus dem Leben gegriffen ist. Das leuchtet jedem ein. Wachsen kann nur, was gesät wird, oder? Und was Paulus hier sagt, ist, ihr Lieben, Gott arbeitet mit dem von uns Gesäten. Das ist schon mal eine sehr beeindruckende Wahrheit, oder? Gott arbeitet mit dem von uns Gesäten. Das ist, wie Gott schaffen mag. Er will brauchen, was wir säen. Unser Säen macht einen Unterschied, weil Gott mit dem arbeitet, was wir säen. Er will uns gebrauchen. Er lässt es wachsen. Er lässt uns säen. Und wir dürfen säen und Segen ernten dabei. Das ist ein Angebot vor Gott, das er uns macht. Das ist ein Angebot. Im Segen zu säen und ernten zu dürfen. Und ganz wichtig, zweitens, dieses Säen kommt aus der Freude an dem, dass Gott es gebraucht, und aus der Freude im eigenen Herzen, darum zu säen. Vers 7. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das ist, was Gott gefällt. Nicht widerwillig, nicht gezwungen, sondern eine von Herzen kommende Gabe auf die Einladung und das Angebot Gottes an, dass ich Stefan säen darf. Und Gott sehr gewachsener möchte. Wenn du nicht fröhlich gibst, dann halte inne und überleg, was steht einem fröhlichen Geben im Weg? Vielleicht bist du selber finanziell einfach belastet. Oder vielleicht gibt Gott einfach nicht die Freude oder die Bereitschaft oder die Klarheit, für dieses oder jenes zu geben. Vielleicht sind Beziehungen in der Gemeinde belastet, die das Geben schwerfallen lassen. Und Paulus hat in seinem Brief gezeigt, dass intakte Beziehungen so wichtig sind, oder? Bevor wir über Geld reden. Wie geht's dir mit deinen Geschwistern? Wie geht's dir in der Gemeinde? Vielleicht ist hier Klärung nötig. Irgendeine Bereinigung mit jemandem oder der Gemeinde insgesamt. Oder es ist einfach eine Frage des Gebets. Herr, dass du es mir ein fröhlicher Geber machen magst und mir das Wunder des Gebens schenken magst. Vielleicht ist es einfach das. Denn, drittens, Gott ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Wort. Das ist so ein genialer Satz, dass wir uns den genau anschauen. Gott aber ist mächtig. Mächtig wozu? Mächtig für alles Mögliche, aber vor allem auch, um uns jede Gnade im Überfluss zu spenden. Weißt du, was da steht? Gott ist der Spender. Gott ist der Spender. Ein mächtiger Spender im Überfluss. Das ist, wer Gott ist. Er spendet Überfluss mit Macht. Das ist, was da steht. In Gottes Witte. So, dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt. Da kommt dreimal das Wort alle vor. Das ist nicht brutal. Der Paulus möchte einen Punkt machen, oder? Da steht nicht eine Kläle. Da steht, wir haben in allem, alle Zeit, alle Genüge. Wir haben immer genug. Er spendet uns Überfluss, sodass wir in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und überreich damit selbst zu Spendern werden können zu jedem guten Werk. Das ist, wie Gott schafft. Es entspringt alles der Gnade Gottes. Und das nimmt jeden Druckhusser, oder? Das nimmt der Druckhusser für unsere Finanzabteilung in der CGD zum dauernd sagen müssen, Leute, los geht's, auf geht's, komm on. Das nimmt der Druckhusser für mich, weil ich einfach meine Hände auf tue und sage, ich möchte gerne ein fröhlicher Geber sein, gebrauche du mich, Herr, zum Säher, zum Werder. Es ist einfach ein Wunder am Ende. Es ist wirklich ein Wunder. Ein schönes Wunder. Und das ist darum kein Wunder, dass der Paulus in ein Gebet mündet, jetzt hier in Vers 10. Er aber, der dem Sämann Samen darreicht, er ist der Spender. Und Brot zur Speise. Er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Paulus betet um die Saat von Gott, damit man sie erkündet. Vers 11, so dass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit. Das ist ein Reichtum des Herzens. Gott schenke euch uns diese Saat und die fröhliche Freigebigkeit dazu, es zu säen. Und was denn passiert? Wenn das Gebet gebetet und erhört ist, dann wird ja hier in dem Fall der Jerusalemer Gemeinde geholfen werden. Das ist das praktische Resultat dieser Gebetserhörung. Aber das ist noch lange nicht alles. Dieser von Gott gespendete Reichtum zur Freigebigkeit im Herzen der Korinther wird eine Welle der Dankbarkeit auslösen. Durch uns Gott gegenüber, sagt Paulus. Das wird auch passieren. Und diese Welle der Dankbarkeit löst wiederum eine Welle des Lobs und Gebets aus. Und dieses Lob und dieses Gebet wird wiederum eine Welle der Zuneigung auslösen zwischen den Geschwistern Jerusalems und den Geschwistern Korinths, zwischen Juden und Heiden, zwischen Leuten, die sich vielleicht sogar nicht einmal mehr leiden konnten, irgendwann einmal, wird Zuneigung passieren. Da wird insgesamt eine Lawine des Segens losgetreten, sagt Paulus hier, im Geben. Schau Vers 12. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreicht durch die vielen Dankgebete zu Gott, indem sie durch den Beweis dieses Dienstes zum Lob Gottes veranlasst werden, für den Gehorsam eures Bekenntnisses zum Evangelium von Christus und für die Freigebigkeit der Unterstützung für sie und für alle. Und in ihrem Flehen, das heißt in ihrem Gebet für euch, werden sie eine herzliche Zuneigung zu euch haben. Eine Zuneigung, die die Welt noch nicht gesehen hat zwischen Juden und Heiden. Und das alles, schau uns Ende von Vers 14, wegen der überschwänglichen Gnade Gottes euch gegenüber, euch Korinthern gegenüber, die ihr gesegnet seid mit der Gnade des Gebens. Das sind gewaltige Schlussworte in diesen letzten Versen hier, nicht? Die unser Denken über das Geben echt auf den Kopf stellen können und sollen. Damit man frei wärend. Und ich glaube, wenn ich mein Denken und mein Fühlen über das Geben, wenn ich da Hilfe brauche, ich glaube wirklich, dass die Verse 2. Korinther 9, 6 bis 15, das sind die besten Worte, die mir da helfen. Das sind super Worte. Wenn ich in meinem Denken, in meinem Fühlen über das Geben Hilfe brauche, Beistand, Klarheit, dann ist 2. Korinther 9, 6 bis 15 der beste Abschnitt dazu, finde ich. Es gibt sicher viele andere Abschnitte, die auch helfen und in unser Leben hineinreden, aber ich bin jetzt sehr überzeugt von diesen Worten. Und Herr, ich bitte dich einfach, dass diese Worte wirklich Wohnung nehmen in uns und du uns beschenkst mit der Gabe, mit der Gnade des Gebens, so dass es dir gefällt und mein Herz freudig ist dabei und ich frei bin, nicht gezwungen, nicht genötigt, nicht unterdrückt in irgendwelchen Arten und Weisen. Und Herr, dass wir auch Ruhe können, dass du das Gerber so schenkst, wie so gut ist. Vielleicht bleibst du es und ich hätte es gern auf eine bestimmte Art gesehen, aber du bist Herr, du bist der Spender. Und so blicken wir alle auf dich. Lass uns bitte als Gemeinde wachsen in unserem Verständnis, dass du der wunderbare Spender bist, der uns zu Säern macht und gebraucht. Wirke durch deinen Heiligen Geist in uns, durch dein lebendiges Wort. Amen. Und mit Paulus rufen wir aus vollem Herzen. Schau, wie Paulus das alles abschließt, die ganzen zwei Kapitel. In Vers 15. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Für seine Gabe des Gebens. Amen. Ich möchte dich einladen, dass du vielleicht das Gespräch suchst, wenn hier noch Fragen offen sind. Vielleicht sind Beziehungen belastet und das zeigt sich manchmal in unseren Gefühlen über das Geld. Paulus hat in seinem Beispiel gezeigt, dass intakte Beziehungen wichtiger sind als Finanzen. Und das wollen wir auch praktizieren. Vielleicht ist die Erklärung nötig. Und was wir auch sehen miteinander, auf was wir gemeinsam blicken, ist, dass Gott treu ist und jeden Tag ganz neu wir auf Gnade treffen. Er macht uns bereit, Gutes zu tun. Und das ist das Lied, mit dem wir jetzt diese Predigt abschließen. Das Lied Treu, wo das auch ganz schön zum Ausdruck kommt.